Guten Morgen. Ich wurde schon als der Brillenmann begrüßt. Das war schön. Ich habe mich schon gewundert. Ich heiße Schmidt. Habe ich aber selber an meine eigene Predigt erinnert mit den Brillen. Heute habe ich nur eine auf. Schön mal wieder bei euch zu sein. Ich heiße wirklich Thilo Schmidt. Ich darf meinen Kollegen Fabian Herwig heute hier vertreten. Wir kennen uns schon seit Studienzeiten und da passt es immer mal wieder, gegenseitig auszuhelfen an den verschiedenen Stellen. Ich bin Jugendpastor für das Gemeindejugendwerk, zu dem unsere Gemeinden ja gehören, und wir kümmern uns so um die Kinder- und Jugendaktionen, Events, Freizeiten oder sonst wie was. Wenn Sie oder du unter 13 Jahre oder älter bist, Silvester, musst du nicht alleine oder musst du auch nicht die Scherereien einer Familie, wie das vielleicht am Toten Sonntag manchmal ist. Also Silvester, nur mal ganz kurze Werbeeinheit für das Gemeindejugendwerk Big One. Wir haben ein Event in Schorndorf mit bis jetzt 40 Jugendlichen, das werden aber vielleicht noch 100 mehr, aber bis zu 100. Das als kleiner Werbeblock, ich freue mich hier zu sein. Das Thema heute Toten- und Ewigkeitssonntag, da schauen wir mal drauf, und ich möchte zu Beginn ein Gebet sprechen. Lieber himmlischer Vater, hab Dank dafür, dass du für uns immer einen Blick und ein Wort übrig hast. Hab Dank, dass wir zwar sprachlos vor dir sein können, aber Herr, hab Dank, dass du immer uns etwas zu sagen hast. Ein Wort der Ermutigung oder des Trostes. Und je nachdem, was es sei, schenk jetzt bitte deinen Geist, dass wir es aufnehmen können und verstehen, was du uns heute sagen möchtest. Amen. Also, wir haben jetzt schon gehört, dank der doch recht bildhaften Einführung, dass das mit dem Toten- oder Ewigkeitssonntag manchmal ganz schön kompliziert sein kann. Wir gedenken einerseits an so einen Toten- oder Ewigkeitssonntag den Verstorbenen im letzten Jahr. Das ist so ein wichtiges, und nur ist dieser Sonntag genauso auch der letzte im Kirchenjahr. Das bedeutet nächste Woche, erster Advent, ja, freut euch drauf. Wir versinken dann wieder in Keksen und den schönen Weihnachtsliedern. Heute aber halt noch nicht. Das Kirchenjahr geht zu Ende, und wir als Baptisten kennen ja da uns jetzt nicht unbedingt immer gut aus, aber das bedeutet, wir kommen da jetzt zu etwas, dass es zu Ende geht mit dem genau heutigen Sonntag. Theoretisch wären die letzten beiden auch schon so thematisch in diese Richtung gegangen, ja. Dann so die letzten drei Sonntage sind eigentlich die Themen Tod, Gericht und Ewigkeit. Damit hätte ich jetzt Glück, wenn ihr die letzten beiden Sonntage das schon gehört habt und ich nicht. Dann hätte ich jetzt nämlich schon das schönere Thema mit dem ewigen Leben als drittes. Es gehört eigentlich zu unserem Glauben dazu, regelmäßig, also jedes Jahr, an drei Sonntagen uns diesen doch eher sperrigen Themen zuzuwenden, ja. Und die Bibelfesten unter euch, die die Bibelworte nur so im Kopf haben, die haben dann natürlich auch im Ohr und wissen, dass Psalm 90 sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Nun ist es heute sonniger Morgen, und sonntags früh am Morgen erzähle ich euch, dass ihr klug werden sollt. Okay, die in der Schule sind, lernen oder arbeiten, die wissen das. Aber jetzt auch noch wegen dem Tod, das ist gar nicht mal so angenehm. Und heute, ich habe mich echt geärgert, dass heute so gutes Wetter ist. Das passt überhaupt nicht. Ist aber gutes Wetter, vielleicht passt das doch. Schauen wir mal. Solch eine Botschaft ist schon natürlich, jetzt habe ich mich lustig gemacht, aber es ist natürlich wichtig für unser Leben und für unser Glauben, das Ende unserer Zeit mit im Blick zu nehmen. Und es wäre dumm, das nicht im Blick zu bekommen. Heute soll es um das ewige Leben, um Auferstehung gehen. Ewiges Leben, ja gut, so ganz einfach ist das nicht. Und ich weiß auch nicht, wie oft ich mich persönlich in meinem Glaubensleben, ich weiß nicht, wie es da bei euch ist, so freue und sage, juhu, ewiges Leben. Ja, ich glaube da schon dran, bin damit aufgewachsen. Aber es ist so ein Thema, was sich mir nicht so schnell erschließt, so würde ich das mal sagen. Es ist nicht so schnell verständlich. Ich würde es auf der Straße nicht mal so schnell jemandem erklären können und sagen, oh, der oder sie hat das verstanden. Gerade jungen Menschen, Jugendlichen, mit denen ich viel zu tun habe, über die wir viel nachdenken, würde ich jetzt nicht sofort da große Lust drauf machen können. Ja, würde ich erstmal an andere Punkte anknüpfen. Auch im Alltag so da den Bezug herzustellen als Theologe, der sagt, ja Mensch, was hat das dann im Leben zu tun? Ist das mit dem ewigen Leben eine echte Aufgabe? Und vielleicht tut's gut, dass wir deswegen jedes Jahr aufs Neue ein kleines bisschen das lernen und üben. Ja, was heißt das denn eigentlich, dass unser Glauben darauf fußt, dass wir darauf glauben, dass es ein ewiges Leben gibt? Dass es Auferstehung gibt? Und das ist gar nicht so einfach. Und da stehen wir aber in einer guten Tradition, dass das nicht so einfach ist. Die Geschwister in Korinth damals, da bin ich ganz dankbar, die haben das auch nicht verstanden. Ja? Die haben nicht verstanden und haben gefragt, was soll das denn bitte schön bedeuten mit der Auferstehung? Wie soll das geschehen nach dem Tod? Ein neues Leben? Das geht doch gar nicht. Einige haben wirklich gesagt, Auferstehung, das gibt's nicht. So kommen wir heute an den Bibeltext, den ich jetzt lesen möchte. Ja, mit den Fragen, was soll das eigentlich, wie sieht das eigentlich aus, die schon die Korinther gestellt haben. Und Paulus hat dann im Korintherbrief darauf geantwortet. Also wir haben jetzt quasi nicht die direkten Fragen von den Korinther, aber ich habe versucht, euch so ein bisschen in die Schwierigkeit einzuführen, dass wir merken, so ja, es sind schon noch einige Fragen offen. Was soll das jetzt eigentlich mit der Auferstehung? Und da lese ich uns jetzt aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 35 bis 38, und 42 bis 44. Das sind so die Bibelverse, die auch für den heutigen Sonntag wirklich vorgeschlagen sind. 1. Korinther 15, Abvers 35. Jetzt könnte man natürlich fragen, wie werden die Toten auferstehen? Mit was für einem Körper werden sie wiederkommen? Was für eine dumme Frage. Das, was du siehst, kann nur lebendig werden, wenn es zuvor gestorben ist. Und was du sähst, ist ja nicht die ausgewachsene Pflanze. Du sähst nur ein nacktes Samenkorn, zum Beispiel vom Weizen oder von irgendeiner anderen Pflanze. Aber Gott gibt ihm die Gestalt, die er vorhergesehen hat, und zwar jeder Samenart ihre eigene. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Das Leben, das hier auf der Erde gesät wird, ist vergänglich. Aber das Leben, zu dem wir auferweckt werden, ist unvergänglich. Das Leben, das hier gesät wird, ist armselig. Aber das Leben, zu dem wir auferweckt werden, ist erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Das Leben, das hier gesät wird, ist schwach. Aber das Leben, zu dem wir auferweckt werden, ist voller Kraft. Gesät wird ein natürlicher Leib. Auferweckt wird ein vom Geist Gottes neu erschaffener Leib. Wie es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen vom Geist Gottes neu geschaffenen Leib. Wie ist das mit der Auferstehung? Das fragten die Korinther. Das wollen wir heute fragen. Und nun könnte man vieles systematisch dazu erzählen und christliche Wahrheiten um sich hauen. Und ich will mich bemühen, dass wir heute ein paar Gedanken dieses ganzen Themas Auferstehung mitnehmen und einerseits uns überlegen, okay, was heißt das über unsere Denken zum ewigen Leben? Aber, und das ist mir fast noch wichtiger, auch was heißt das für unser Glauben, für unser Leben heute? Wie verändert uns das? Was hat das heute mit uns zu tun? Dazu habe ich einige Gedanken. Als erstes, ich möchte dem Ganzen, was ich so sage, eine Überschrift geben. Die Offenbarung als Buch, das sich am meisten ja mit den Dingen, die irgendwie in der unsichtbaren Welt geschehen und mit den Dingen, die zukünftig sind, beschäftigt, spricht ja viel auch über das ewige Leben und endet so am Ende der Offenbarung mit diesem wichtigen Satz von Jesus, der sagt, siehe, ich mache alles neu. Siehe, ich mache alles neu, alles neu. Hat schon mancher Pop-Sänger in den letzten Jahren verstanden, diesen Titel gut vertont. Alles neu. Das ist die Perspektive, in der wir über Ewigkeit, über Auferstehung nachdenken. Das ist unser Horizont. Alles neu. Es geht alles, was wir so hier auf Erden erleben, ob das gut oder schlecht ist, können wir eigentlich immer wieder in einen Horizont stellen, dass Jesus sagt, ich mache das alles neu. Und das ist ein tröstendes Wort zu sagen, okay, alles, was wir so sehr als vergänglich, als schmerzhaft, als gescheitert und als unvollständig verstehen, wenn wir das immer aus der Perspektive von Ewigkeit und Auferstehung sehen, dann lassen wir uns von Jesus sagen, er macht das neu. Und das kann ganz tröstlich sein. Das kann auch belehrend sein, wenn ich mir sage, ich habe dies und jenes geschafft und das steht jetzt eine Weile und das hat Bestand. Könnte das auch sein, dass ich mir sagen lassen muss, das wird auch mit der Zeit kaputt gehen oder anders werden und auch vielleicht wird auch das Jesus neu machen. Alles neu. Mich fasziniert alles, was Neues. Das ist ja auch eine Verkaufsstrategie, da muss im Laden eigentlich nur New und for Man draufstehen, dann kaufe ich das. Dass alles Neue uns reizt, ist definitiv so. Und jetzt beschäftigen wir uns damit, dass Gott Neues Leben schenkt und alles neu macht. Und ich glaube genau, dass das ein wichtiges Synonym dafür ist, wenn wir über Auferstehung und ewiges Leben reden, dass das etwas Neues ist. Ich habe dafür, damit wir das ein bisschen im Kopf haben, etwas mitgebracht. Ich weiß nicht, mit Dingen, die neu sind, ist das so eine Sache. Man muss manchmal dann gucken, wie es alt war. Ich weiß nicht, wir leben ja heute in einer Zeit, in der Kommunikation ganz wichtig ist. Und viele von euch sind aber noch groß geworden mit Telefonhörern, die so aussahen, ja? Ich weiß nicht, wer ist noch aufgewachsen in einer Zeit, wo es keine Telefone gab? Ja, da melden sich noch Leute, ja? Aber die waren ja so die, daran erinnere ich mich auch noch, ja? Das ist nur jetzt nur ein halbes Telefon, ich hatte das Ganze nicht mehr. Mein Papa hätte die jetzt alle noch, der hat auch das Autotelefon mit so zum Umhängen als Koffer. Danach gab es, das habe ich wirklich jetzt in der neuen Wohnung hier in Filderstadt nicht mehr angeschlossen, ja. Das ist das schnurlose Telefon, die schnurlose Variante schon davon. Brauche ich persönlich nicht mehr, ja. Hat sogar einen Anrufbeantworter. Das ist neu gewesen damals. Und ich brauche heutzutage eigentlich nur noch das, ja. Damit kann ich zwar noch nicht meine Waschmaschine steuern, aber mein Smartphone, damit kann ich eigentlich alles. Damit gehe ich Bus fahren, damit lasse ich mich wecken. Ihr kennt das alles selber und alle mögliche Kommunikation. Was ist neu? Ja, wenn das morgen irgendein Gerät herausgefunden wird, was weiß ich, was ein Beamer integriert hat oder ein Hologramm, dann würde ich auf jeden Fall versucht sein, mir das auch zu kaufen. Ja, das wäre neu. Und wenn wir uns die Reihe mal so angucken und sagen, cool, wir Menschen schaffen schon echt neue Sachen. Aber wenn wir mal ehrlich sind und uns die Reihe angucken, eigentlich wirklich neu ist das nicht. Es ist eigentlich immer nur eine Erneuerung, ein Update, ein 2.0. Wir haben es verbessert, wir haben gemacht, dass wir jetzt mit diesem Hörer auch noch rechnen können. Ich weiß jetzt nicht, ob das eigentlich für die Menschheit tendenziell so eine große Erneuerung ist. Dass wir vorher miteinander geredet haben, auch ohne das Ding, das war ja nichts Neues, dass wir uns das einfallen lassen haben. Das bedeutet, das, was wir Menschen als neu empfinden, ist ganz oft eigentlich nur eine Erneuerung, ein Update, etwas bisschen Verkleinertes. Ja, wirklich neu ist das nicht. Gut, hätten wir vor ein paar Jahrzehnten jemandem erzählt, dass wir einen Computer uns in die Hosentasche stecken können in ein paar Jahren, dann hätte er uns wahrscheinlich für verrückt erklärt. Aber das, was wir damit geschaffen haben, dass wir nun ein Smartphone und eine Telefontasche haben, sehr neu ist das nicht. Und ich glaube, dass wir bei dem Wort neu und Erneuerung und neues Leben in der Gemeinde und im Glauben genau hingucken müssen. Und dass wir genau, und dass die nächsten Punkte sollen uns dabei helfen zu entdecken, dass diese Erneuerungskiste so vom Telefonhörer zum Handy, ja, dass Gottes neu anders funktioniert. Wie das funktioniert, da komme ich noch auf ein anderes Bild. Wir suchen nach Neuem, uns fasziniert Neues und Gott sagt, ich gebe neues Leben, ich mache alles neu und ich glaube, es ist so viel mehr als einfach nur ein Update und eigentlich kann es am Ende in die Tasche stecken, sondern etwas, was in der Wurzel viel tiefer geht. Darauf schauen wir heute. Die Menschen in Korinth hatten damals von der Auferstehung gehört. Das gehörte dazu, das waren die ersten Gemeinden, die hatten das gehört, dass Jesus auferstanden war und dass die Leute sich darauf einstellen, nach dem Tod aufzuerstehen, dass es ein Leben gibt, was danach weitergeht. Das ist der erste Punkt, den wir uns angucken. Das Erste, wenn wir darüber im christlichen Kontext reden, ja, Auferstehung, ewiges Leben oder so, und Paulus geht da ganz lange drauf ein, ich habe nur ein ganz kleines Stückchen jetzt euch vorgelesen. Die erste Botschaft ist, es geht weiter. Es geht weiter. Das klingt ganz, ganz schlicht, aber für Paulus ist genau das der erste Ausgangspunkt. Ja, Auferstehung gibt's, daran braucht er jetzt gar nicht viel rumzudeuten. Und damit zeigt sich die erste Aussage, es geht weiter. Politisch wird das heutzutage in diesen Tagen an vielen Ecken genau andersrum kommuniziert. Ja, da wird manches Untergangsszenario an Wände gezeichnet und darauf beschworen, dass es eben nicht mehr so weitergeht und dass vieles an die Wand läuft. Ja, wir neigen dazu, Ängste vor scheinbar ausweglosen Problemen zu haben und schnell mal das Gefühl zu haben, da geht es nicht weiter. Und ja, der Tod, das ist das eindeutige Zeichen, das wir sehen, auch wenn uns das persönlich trifft, da geht es halt nicht mehr weiter, da geht es auch nicht mehr weiter. Und ich glaube, das ist das Erste, wenn wir daran glauben, und zwar im Kleinen wie im Großen, dass es dann nicht mehr weitergeht, da wird es schwierig. Auferstehung, das ganze Thema, was so schwer ist, so was ich auch heute euch nicht bis zu Ende erkläre. Die erste Aussage, es geht weiter. Es geht weiter. An Punkten, wo wir nicht glauben, dass es weitergeht. Vielleicht in deiner persönlichen Situation, an der es kriselt. Vielleicht in einem Streit mit deinem Nächsten, wo du an Punkte kommst und sagst, das ist an der Wand, das ist verfahren, das geht nicht mehr. Ist das Thema der Auferstehung, dass der christliche Glaube an ewiges Leben immer wieder eine Provokation, die mich davon ausgeht, dass es weitergeht. Es geht weiter. Ich musste das oder durfte das am Grab meiner Oma lernen. Nur habe ich jetzt nicht da die Auferstehung miterlebt. Es war sehr, sehr bewegend für uns als Familie, weil wir an diesem Punkt nach langen Jahren wieder zusammengekommen sind. Verschiedene Leute, die sich verstritten hatten und Trennung sehr, sehr viel war. Und an dem Grab kommt man zusammen. Ich habe mir dann von einem Kollegen sagen lassen, dass das immer wieder passiert, dass viele Familienversöhnungen an Gräbern geschehen, weil Leute plötzlich zusammenkommen. Und ich habe das dort erlebt und ich habe das nicht erwartet, dass meine Familie, die an zwei Stellen recht tief gespalten war, plötzlich miteinander geredet hat. Und das hatte meine Oma jetzt nicht inszeniert. Das hat keiner inszeniert. Die hätte sich gefreut und ihr Lebensmotto war das auch, garantiert. Zu sagen, ich halte da durch und frage, wie das weitergeht und so. Das hatte sie garantiert auf dem Herzen, aber das hat da jetzt am Grab keiner erwartet. Das war wirklich so, dass wir gehen zum Kaffee danach. Da fing das an, dass Leute miteinander geredet haben, die vorher getrennt waren. Und es ging plötzlich weiter. Das ist eine blumige Geschichte, die mich auch zutiefst getroffen hat. Aber ich glaube, dass wir einerseits, wenn jemand stirbt, uns überlegen kann, was geht da weiter? Wie gehen wir weiter mit den Beziehungen, die noch da sind? Das können wir uns an diesen schweren Orten, also diesen schweren Punkten des Lebens erinnern. Und das können wir uns auch im Alltag fragen. Das können wir uns auch im Politischen fragen. Ich bin da ganz knallhart. Ich finde das schade, wenn Politiker mit diesem großen, oh, was kommt da und es geht gar nicht mehr und jetzt müssen wir große Schritte. Das ist gerade ganz en vogue, egal ob es in Deutschland oder Amerika ist. Wir lassen uns das manchmal einflüstern, dass es nicht mehr weitergeht. Vielleicht für uns persönlich, vielleicht am Grab, am Abschied eines Menschen oder vielleicht auch politisch. Und Paulus sagt uns mit dem ganzen Thema als erstes ganz schlicht, es geht weiter. Selbst wenn alles vor die Hunde geht, dann ist das für Gott noch längst gar kein Grund, uns fallen zu lassen. Das Kreuz, wo es selbst so aussieht, als wenn Gott selbst, und ja, wir haben ihn irgendwie auch ja in unserem Leben ganz oft links liegen gelassen und die Menschen haben ihn letztendlich gesagt, Gott, den können wir ans Kreuz nageln. Wir brauchen ihn nicht. Und an diesem Punkt der Menschheitsgeschichte, wo es so aussieht, als hätte Gott selbst verloren, das ist für Gott immer noch kein Grund, dass es jetzt nicht weitergeht. Selbst wenn die Menschen ihn ans Kreuz nageln, geht das für ihn weiter. Das finde ich faszinierend und ich möchte das lernen, was das bedeutet, dass es weitergeht. Und ich glaube, dass hoffnungsvolle Menschen oder die Hoffnung an sich etwas zutiefst Christliches ist. Damit meine ich keinen jetzt zwanghaft blumigen Optimismus, aber trotzdem immer wieder auf Hoffnung zu achten, zu gucken, wie geht es weiter. Das kann eine ganz tief christliche, vielleicht ganz schlichte Einstellung im Leben sein. Also, das zum Ersten, es geht weiter. Ein nächster Punkt. Paulus ringt damit, dass die Korinther eine dumme Frage stellen. Ich habe das vorgelesen, Sie sagen so, wie werden die Toten auferweckt? Mit welchem Körper werden sie denn wiederkommen? Und Paulus schreibt, was für eine dumme Frage. In der älteren Luther-Übersetzung steht da noch, du Narr, also du Dummkopf. Was fragst du so eine dumme Frage? Paulus war da irgendwie nicht ganz freundlich mit und für den stellt diese Frage gar nicht. Er muss feststellen, dass die Korinther die aber trotzdem stellen, ja? Wie geht das mit der Auferstehung? Wir sehen das nicht. Das ist der eigentliche Satz, den die Korinther damit sagen. Wir würden gerne, wie sieht das denn aus? Wir können uns das nicht vorstellen. Wir sehen es nicht. Das ist mein nächster Gedanke. Wir sehen es nicht. Paulus fängt dann an zu belehren und so seine Art, da tief theologisch das auseinander zu nehmen und zu erklären. Aber wir lernen an diesem Punkt als erstes, dass die Korinther vielleicht manche Fragen so ähnlich stellen wie wir und dass wir, genauso wie die Korinther, einiges nicht sehen. Wir sehen die Auferstehung nicht. Wir können da nicht zugucken. Wir werden keinen Beweis bekommen. Wir werden es nicht sehen. So kann es in unserem Leben sein. Wir gehen auf das, was wir sehen und verstehen, schnell ein. Wir kümmern uns gut um das, was uns so vor Augen ist, was uns als erstes einfällt. Und dann können wir uns von Paulus erinnern lassen, dass wir Wichtiges nicht sehen. Dass unser Horizont, in dem wir so unsere Fragen stellen, unser Leben betrachten, dass er begrenzt ist. Wir sehen einiges nicht. Das gehört dazu. Da kann ich euch keinen Zahn ziehen und sagen, hey Mensch, jetzt seht ihr alle Auferstehung, geht raus und seid total davon überzeugt. Nein, wir sehen einiges nicht. Das gehört zu unserem Glauben und ich glaube, das ist ganz wichtig dazu. Dass wir nicht alles sehen, dass wir darauf angewiesen sind, dass uns jemand was zeigt, dass uns Gott da an die Hand nimmt und dass wir auch manchmal Mitmenschen fragen müssen und sagen, wie siehst du das denn? Wir sehen das nicht. Wir werden das auch nicht verstehen. Das ist für mich eine ganz wichtige Aussage. Auch für mein persönliches Alltagsleben. Ich sehe einiges nicht. Das kann ich mir auch am Grab überlegen. Das sehe ich jetzt nicht. Und das ist so. Und das hält uns vielleicht demütig. Das wirft uns vielleicht darauf zu sagen, Gott, ja, wo ist dann jetzt die Auferstehung? Wo geht es denn weiter, wenn ich vorher gesagt habe, es geht weiter? Vielleicht sehen wir das nicht. Das ist für Gott kein Grund, dass es das dann nicht gibt. Und das wissen wir alle, dass nicht nur das zählt, was wir sehen. Aber ich glaube, dass wir das immer wieder in Erinnerung brauchen, zu sagen, Entscheidendes in unserem Leben sehen und verstehen wir nicht. Übersehen wir schnell. Wir lassen uns schnell verführen, das nur zu behandeln, was wir verstehen, was wir sehen, was wir begreifen können. Aber wir lernen an diesem Thema, dass wir Entscheidendes nicht sehen. Ein nächster Punkt. Paulus stellt das Leben hier und das auferstandene Leben nebeneinander. Er sagt, das Leben hier ist vergänglich, armselig, schwach und es wird wie ein Same gesät. Er sagt, das auferweckte Leben ist unvergänglich, erfüllt von Gottes Herrlichkeit, voller Kraft und von Gottes Geist neu erschaffen. Ja, auf der einen Seite vergänglich, armselig und schwach und auf der anderen Seite unvergänglich, erfüllt mit Gottes Herrlichkeit und voller Kraft. So, was heißt das jetzt? Müssen wir uns jetzt dafür entscheiden, dass alles Leben hier auf der Erde zu verachten ist? Ist das eigentlich so, dass wir darauf hoffen sollten, dass Gott uns möglichst schnell in seine Welt holt, raus aus dieser Welt? Und genau das sagt Paulus nicht. Wir brauchen dieses schwache und zerbrechliche Leben. Das war für mich selber nochmal eine spannende Entdeckung. Dieses schwache und unvergängliche brauchen wir. Es muss so sein. Damit es das andere gibt, braucht es das eine. Dieses zerbrechliche Leben, dieses schwache, dieses unvergängliche, was wir vielleicht morgens um 6 beim Aufstehen ganz besonders mal spüren, das brauchen wir. Es gehört dazu. Wir brauchen dieses zerbrechliche Leben. Es sieht weltlich vielleicht schwach und sinnlos und folgenlos, ja, aber es muss so sein. Dafür ein Bild. Jetzt haben wir ja das mit dem Kirchenjahr und dem Herbst ist ja nicht zufällig. Ihr habt nämlich mit eurer Deko super gemacht. Ich habe Eichel mitgebracht, habe eigentlich noch mehr in der Tasche. Und eure Kastanien finde ich fast noch besser, weil die liegen schon eine Weile. Keine Ahnung, wer bei euch die Deko macht. Entschuldige, dass ich reingreife. Die liegen schon eine Weile, sieht man, dass sie so schrumpelig sind. Ich finde Kastanien nicht hübsch, aber gut. Na, jetzt weiß ich, wer es gemacht hat. Also, diese Kastanien oder diese Eicheln, das sind meine positiven Gegenbilder zu meinem Smartphone. Das wird jetzt traurig sein. Wir haben jetzt ein Gegenbild. Diese Kastanien oder die Eicheln sehen unansehnlich aus. Vielleicht würden sie in der Natur morgen schon gefressen werden von einem Eichhörnchen. Also gesammelt erst und versteckt und später gefressen. Vielleicht würde ein Auto drüber fahren. Vielleicht würde es einfach verrotten. Vielleicht würde der Winter drüber ziehen mit Regen, Kälte und Frost. Und keiner würde jemals nach so einer verschrumpelten Kastanie fragen. Da würden auch selbst die Kinder jetzt nichts mehr draus basteln. Die Eiche oder die Kastanie, sie würden sterben. Das sagt Paulus. Dieses Ding muss sterben. Jeder Same muss sterben. Würde sich jetzt diese Kastanie gewünscht haben, nie zu leben, dann würde sie ihren Sinn nicht erfüllen. Sie musste aufblühen, sie musste wachsen, schön sein, auch bis zu dem Punkt, wo man noch was draus basteln konnte. Und dann muss sie sterben. Eigentlich müssten wir sie nach der Deko dann wieder rausschmeißen, damit mein Bild jetzt funktioniert. Der Same muss so aussehen und muss sterben, damit er seinen Sinn erfüllt. Er kommt da nicht raus aus der Nummer und er soll sterben, aber das ist sein Sinn. Jeder Same muss durch dieses Stadium des Unansehnlichseins, des Schwachseins durch, um ein Same sein zu können und dann aufwachsen zu können. Zu sterben und neues Leben zu bringen. Ich glaube, das ist das Entscheidende, wie wir dieses Neusein denken müssen. In unserer Welt ist neu das, was neu aussieht, so wie die Telefone. In Gottes Welt ist nicht das neu, was neu aussieht, sondern in Gottes Welt kann sogar das, was schon eine Weile alt aussieht, das Wichtigste in sich behalten, um neu zu werden. Was sagt uns das persönlich? Wir werden uns in unserem Leben ganz schön aufreiben. Wir werden manchmal ganz schön alt und unansehnlich, sowohl im Geist als vielleicht auch im Körper. Wir werden uns selbst verlieren. Das ist so biblische Sprache. Daraus lernen wir, dass wir uns jeden Tag erneut, vielleicht sollten wir uns irgendwie das unter den Spiegel legen oder so, entdecken, ja, ich muss umkehren. Ich schaffe nicht alles. Ich kann nicht einfach nur sagen, ich mache mich jeden Tag neu auf und schaffe mein Leben, sondern eigentlich geht es mir wie eine Kastanie. Manchmal geht es kaputt. Manchmal verliere ich an Perfektion und an Schönheit. Na gut, egal. Ich komme an die Grenze meiner Kräfte. Ich schaffe mein Leben nicht so, dass es gut aussieht. Nicht so, wie ich das gerne will oder wie andere Leute das gerne mögen. Ich komme an meine Grenze und es sieht manchmal ganz schön doll vergänglich aus. Und trotzdem ist es noch mein Leben und trotzdem kann es noch seinen Sinn erfüllen. Das lernen wir an einem Samen, der irgendwie stirbt und der irgendwie komisch aussieht. Dass wir selber Entscheidendes auch nicht schaffen. Wir selber ganz schön eingehen können. Dass wir selber von außen betrachtet ganz schön schwach aussehen können. Und dass wir uns selbst verlieren, unsere Ziele, unsere Wünsche. Und an diesem Punkt ist es für menschliche Augen vorbei und für weltliche Augen auch vorbei. Und Gott schafft das irgendwie zu sagen, ja genau da, wo etwas bei dir kaputt geht, kann ich etwas anfangen. Da sind meine Kräfte noch nicht am Ende, wenn deine Kräfte am Ende sind. Deswegen sagt Paulus, kann er das sagen, da wo ich schwach bin, bin ich stark. Ja, wer kann denn das behaupten? Also ich nicht. Aber es ist eine geistliche Wahrheit, dass es gut ist, dass wir uns ernähren. Ich bin wie eine Kastanie. Ich schaffe nicht alles, ich gehe ein. Und Gott kann an diesem Punkt noch etwas schenken, so wie er das in der Natur angelegt hat, dass eine verschrumpelte Kastanie, wenn sie eingepflanzt wird und stirbt, einen ganzen neuen Baum kriegen kann. Ein weiterer Punkt. Wir können auf dieser Erde uns schwach fühlen, habe ich gesagt. Und doch wäre es ein Trugschluss, wenn wir jetzt annehmen, dass wir damit ja eigentlich gar nicht schaffen. Dass wir eigentlich ja nur ganz schwache kleine Häufchen sind und darauf warten, dass Gott uns abruft. Ich habe schon angedeutet, dass so ein Same, wenn der sich das, also eine Kastanie oder eine Eichel das vornehmen würde, dass sie ihren Sinn verlieren würde. Es muss so sein. Paulus sagt, dass unser Leben hier, auch wenn es schwach ist, auch wenn es an seine Grenzen kommt, seinen Sinn behält. Dass Gott uns so gebrauchen kann. Auch ein kleines Samenkorn kann seine Frucht bringen. Es behält seinen Sinn. Es bleibt fruchtbar. Wenn wir uns also schwach fühlen, behalten wir unseren Sinn und unsere Bedeutung vor Gott. Vielleicht geht es uns persönlich so, dass wir uns manchmal irgendwie ganz schön komisch fühlen und sagen, ja gut, was soll daraus schon werden an diesem Tag oder irgendwie auch längerfristig? Das ist ein Fehlgedanke. Gott kann das trotzdem gebrauchen, auch wenn es verschrumpelt ist. Gott kann uns so, wenn wir schwach sind, gebrauchen. Das können wir uns auch als Gemeinde immer wieder zusprechen. Vielleicht sieht das nach außen hin an einigen Ecken ganz schön schwach aus. Vielleicht geht da manches ein oder läuft manches schief. Aber das gilt nicht für Gottes Sicht. Aus Gottes Sicht wäre das falsch zu sagen, ja, von außen sieht es schwach aus, dann wird das nichts. Ja, auch Gemeinde oder unser Leben ist auf dieser Erde immer vergänglich und sterblich und muss so manche Federn lassen. Das möchte ich betonen, das gilt für uns als Einzelne, für uns in unseren Beziehungen, in unseren Familien und auch in unseren Gemeinden. Wir können in Prozessen stecken, in denen wir uns auflösen, in denen es scheinbar nicht weitergeht. Aber Paulus würde uns dann heute daran erinnern und sagen, es muss so sein. Es ist okay. Das Große und Neue, das schaffen wir manchmal nicht. Manchmal vertrocknet etwas. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt aufgehen und abwarten. Sondern an diesem Punkt ist es dran, dass Gott eingreift. Dass Gott eingreift und etwas damit schafft, dass wir als Schwache kämpfen. Er kann dann Stärke schenken. Er kann dann Leben schenken. Das, was wir nicht können. Er kann Leben schenken. Kann das lebendig machen, was in unserem Leben vertrocknet ist. Wie gehen wir nun heute nach Hause? Werden wir vielleicht ganz bedrückt sein und uns fragen, wie ist das jetzt mit Tod und Auferstehung? Werden wir vielleicht den nächstbesten Menschen draußen ansprechen und ihn endlich mal auf den Tod, dass das wichtig ist, zu bedenken, ansprechen? Werden wir ängstlich sein, ob wir auch genügend Frucht bringen und oder genügend schwach sind? Paulus schreibt in Vers 44, gesät wird ein natürlicher Leib, auferweckt wird ein vom Geist Gottes neu erschaffener Leib. Nun, wie gehen wir heute nach Hause? Ich wünsche mir, dass es unter dem Motto auferweckt steht, wie wir nach Hause gehen. Auferweckt, ich möchte fast sagen aufgeweckt, wie ein aufgewecktes Kind. Das Wort Auferstehung von Anfang finde ich etwas unpassend. Ich finde das Wort Auferweckung, auch wenn es ein bisschen älter ist, und vielleicht nicht ganz so gut verständlich außerhalb der christlichen Welt, finde ich sehr viel besser. Es ist zwar altmodischer, aber besser. Warum? Das griechische Wort, was hier steht, Auferstehung, Auferweckung, das würde ich als unbedingt passiv übersetzen. Ja? Das heißt, es wird etwas aufgeweckt, auferweckt. Auferstehung steht so, dann habe ich irgendwann wieder Power aufzustehen. Und schon wieder bin ich derjenige, der aktiv ist. Auferweckung betont, dass da jemand ist, der den Wecker stellt und es aufweckt und uns sogar Energie dafür gibt. Und das ist das, was Paulus hier sagt, wenn er sagt, auferweckt wird ein Geist, wird ein Körper, ein neuer von Geist Gottes. Er erzählt dann noch weiter, dass Adam auch geschaffen wurde am Anfang der Schöpfung. Und Gott ihm seinen Lebensatem einhaucht. Und genauso ist das, wenn wir über ewiges Leben oder Auferweckung, sage ich jetzt bewusst, nachdenken. Gott schenkt das. Du kannst dafür erstmal gar nichts tun. Deswegen geh nach Hause und sag dir, okay, sehr viel schaffen kann ich daran nicht. Vielleicht mag das manchen schon ein Evangelium sein. Es darf dich aufwecken, dass du dafür nichts tun musst. Du kannst aus diesem etwas nichts machen, was lebendiger wird. Auch aus deinem Leben nicht. Gott macht wach. Er weckt auf. Er richtet das Müde auf. Da gibt es 1000 Psalmen oder Jesaja-Verse, die genau das zum Inhalt haben. Er weckt die Müden wieder auf. Wenn du also heute müde und matt oder vielleicht sogar traurig und auch trauernd bist, lass dir sagen, Gott schenkt neue Kraft. Und das ist jetzt kein so ein Coca-Cola-Werbespruch, dass du ein bisschen Kraft hast, sondern er schenkt genau da Kraft, wo es total kaputt ist. Da, wo eigentlich alles schon gestorben ist. Da weckt er auf. Da verspricht er, alles neu zu machen. Heute ist Totensonntag oder eben auch Ewigkeitssonntag. Wir haben vielleicht im vergangenen Jahr Abschied nehmen müssen von uns lieben Menschen. Vielleicht mussten wir aber auch in unserem Leben von einem Traum und so manchem Ziel Abschied nehmen und einiges in unserem Leben begraben. Wenn das bei dir so ist, dann erinnert Gott dich heute, er will alles neu machen und zwar wirklich neu. Da, wo du am Ende bist, da geht es weiter. Da, wo es nach keinem Neuanfang mehr aussieht, bei dir persönlich, in deinen Beziehungen, in deiner Familie oder auch in deiner Gemeinde, sagt Gott dir, es geht weiter. Ich sehe, dass es immer einen Weg weiter gibt. Ich habe eine weitere Perspektive, sagt Gott dir. Auch wenn du diese Perspektive nicht siehst, wenn die Welt um dich herum das nicht sieht, dann kann ich dir trotzdem meine Kraft schenken. Auch wenn du Entscheidendes nicht siehst, geht es weiter. Und ja, du musst lernen, dass das Sterben und das Begraben zu deinem Leben dazugehört. Und es ist sogar wichtig, du kannst daran etwas lernen, dass du Gottes Kraft, die dich aufweckt, brauchst. Dass du Menschen brauchst, die mit dir Energie tanken, um auferweckt und aufgeweckt durch ihr Leben zu gehen. Und zwar aufgeweckt von Gott. Und ja, Gott liebt dich in deiner Schwachheit. Es ist kein Zeichen von Schwäche, Gottes Hilfe oder die Hilfe von Mitmenschen, ja sogar die Hilfe von Fremden anzunehmen. Bedürftig zu sein, und das ist eine christliche Botschaft dieser Zeit, bedürftig zu sein, Hilfe zu brauchen, ist eine Stärke. Gott kann dich in deiner Schwachheit sogar sehr, sehr gut gebrauchen. Sonst hätte er die Natur nicht als Zeichen so angelegt, dass aus so einem unansehnlichen Etwas ein ganzer Baum werden kann. Gott kann deine Schwäche gebrauchen. In unauffälligen und unansehnlichen Sachen kann Gott seine Kraft entfalten. Deswegen geh heute auferweckt, ja, etwas aufgeweckt in deinen Alltag. Gott will dich über deine Grenzen hinaus gebrauchen, dort, wo du längst ein Ende siehst. Doch da, wo du am Ende bist, will er dir etwas Neues, ja, etwas Unvergängliches schenken, was du nicht schaffen kannst. Etwas, was wirklich neu ist, was nur er schenken kann. Und ja, du sollst sogar deine Mitmenschen dazu aufwecken, sie davon damit anstecken, sie erinnern, sie aufmuntern und ihnen einen Horizont zeigen, der weitergeht. Der über ihre Grenzen hin weitergeht und ihnen zeigt, ja, es gibt unvergängliches Leben. Es gibt einen Grund, auf den wir hoffen. Es lohnt sich immer und überall, um den Glauben zu kämpfen, dass Gottes Liebe und sein Auferwecken weitergeht. Seine Liebe und sein Auferwecken geht weiter. Immer wieder und immer weiter. Amen.